Liebe Gemeinde, das Predigtwort schöpfen wir heute aus der langen Abschiedsrede Jesu, die er am Tag vor seinem Leiden und Sterben den Jüngern gegeben hat. Nachdem er den Jüngern die Füße gewaschen hat, nach dem Abendmahl, als Judas hinausgegangen war, beginnen diese Abschiedsreden vor seinem Leiden und Sterben. Es ist eine lange Rede, in deren Mitte die Botschaft vom Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, herausragt. Davor und danach geht es um den Heiligen Geist, der tröstet, der ermahnt und der, wie oft vergessen wird, die Sünden aufdeckt, nach den Versen, die vor dem Predigttext stehen, und der uns den Herrn Jesus predigt. Und dann kommt Jesus zu dem folgenden Wort. Ich lese aus Johannes 16, 16 bis 23. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen, und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt, noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Herr, wir bitten dich um den Segen für Reden und Hören. Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, 3 Jahre waren die Jünger mit Jesus unterwegs. Was haben sie in dieser Zeit nicht alles gehört und erlebt? Gewaltige Wunder zeigten, Jesus herrscht über Wind und Meer. Er herrscht über den Tod, er kann Tote auferwecken. Hunderte, womöglich Tausende, wurden von ihren Krankheiten geheilt. Viele durch eine einfache Berührung mit dem Gewand Jesu. Es gab also Gründe genug, um zu glauben, Jesus hilft in jeder Not. Und er wird nicht nur Einzelnen sich zuwenden und in ihrer Not helfen. Er wird sich auch noch um das große Ganze kümmern. Er würde auch noch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse verbessern. Er wird, so hofften sie, die Römer aus dem Land werfen, alsbald den Thron besteigen und ein glorreiches Reich aufrichten. Wir sahen seine Herrlichkeit in der Tat, berichtet der Evangelist Johannes bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Doch wie würde diese Herrlichkeit ans Ziel kommen? Wie wird sie sichtbar werden? Die Botschaft des Johannesevangeliums ist, dass Jesus herrlich da ist, aber diese Herrlichkeit anders in Erscheinung tritt, als wir sie erhofften. Er würde seine Erhöhung als seine Kreuzigung erleben und seine Thronbesteigung nicht, jedenfalls noch nicht, in einem politischen Reich. Und in unserem Text sehen wir den Grund dafür, was für einen Ton er vor seiner Hinrichtung anschlägt. In den sogenannten Abschiedsreden am Tag vor seiner Kreuzigung kündigt er den Jüngern hier realistisch an, nicht Freude und große Visionen, sondern zunächst Trauer. Er kündigt nicht sein Königtum an, sondern seine Abwesenheit. Damit bin ich beim ersten von drei Punkten. Eine kleine Weile, das zweite, das kleinkarierte Denken und das dritte wird dann sein, das große Denken durch Kreuz und Auferstehung. Eine kleine Weile werdet ihr mich nicht sehen. Er dämpft die Erwartung. Warum eigentlich? Hätte er nicht Zuversicht und Freude direkt verbreiten können? Das schöne und gewisse Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende hebt er sich für die Zeit nach Ostern auf. Gut Ding will gute Weile haben. Und traurig Ding will kleine Weile haben. Wie Gott die Schöpfung nicht in einem Augenblick, sondern in sieben aufeinanderfolgenden Tagen ins Dasein führte, so kommt auch die Vollendung nicht im Nu, sondern in aufeinanderfolgenden Schritten, durch Abbruch und Aufbruch hindurch. Eine kleine Weile, sagt er, wird es dauern. Dann seht ihr mich wieder, dann werdet ihr euch freuen. Aber eine kleine Weile werdet ihr trauern. Also nach allem, was die Jünger mit Jesus erlebt haben, kann man den Frust an dieser Stelle verstehen. Wir wissen nicht, wovon er redet. Das ist die kleine Weile, die in einem kleinkarierten Denken nicht verständlich ist. Das ist das Zweite, das kleinkarierte Denken. Wer es nicht versteht, gerät in Frust über das Wort Gottes. Gott will doch zu uns sprechen in seinem Wort. Die Jünger haben es durch Jesus erlebt. Doch manchmal sind wir wie die Jünger verblendet und verstockt, dass wir es nicht erkennen. Und dann müssen wir mit den Jüngern sagen, wir wissen nicht, wovon er redet. Auch wenn unsere sonstigen Gedanken im Oberstübchen noch einigermaßen geordnet sind, etwas stimmt nicht, wenn das Wort Gottes, das doch so lebendig, so auskunftsfreudig ist, nicht zu uns redet. Jedenfalls, es scheint so, dass es schweigt, dass kein Funke überspringt und das Herz nicht wie bei den Emmaus-Jüngern entbrennt. Und doch spricht Gott durch sein Wort. Er schweigt nur auf die falschen Fragen und die falschen Denkraster. Er will uns ja die richtigen Fragen und Muster ins Herz geben, damit unser Glaube und unser Zeugnis von ihm immer treffsicherer, immer wahrheitsgemäßer, ja, Christusgemäßer wird. Wir wissen nicht, wovon er redet, jedenfalls von uns aus nicht. Und die Jünger sagen, ja, wir wissen nicht, wovon er redet. Warum sie es aber nicht wissen können und warum auch wir heute es oft nicht verstehen, hat Jesus lange vorher schon beantwortet. Im Kapitel 8 sagt er, warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Das klingt hart, aber klar. Das sind harte und klare Urteile. Dort setzt sich Jesus mit den Pharisäern auseinander. Es ist aber nicht nur so mit den Pharisäern. Denn wenn selbst seine Jünger noch bei den Abschiedsreden bekennen müssen, wir wissen nicht, wovon er redet, dann gelten diese Sätze auch von ihnen. Und mehr noch, sie gelten von allen Menschen, denen noch Glaube und Geist fehlt, die eben nicht aus Gott sind. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. In allem Ernst, Jesus lädt zu einem Neuanfang ein, zu einer neuen Kreatur zu werden, wie der Wochenspruch lautet. Nicht aus eigener Vernunft und Kraft, sondern aus Wasser und Geist. Er nennt es Wiedergeburt. Gehört Christus unser Leben, dann werden wir auch die Sprache Gottes verstehen. Gehört ihm unser Leben nicht, dann werden wir die Sprache Gottes nicht verstehen. Vielleicht weißt du, dass es einen Gott gibt, aber was er dir schenken möchte und was er von dir will, davon hast du keinen blassen Schimmer. Hier ist es die kleine Weile der Abwesenheit und der Traurigkeit, die die Jünger nicht verstehen können. Die kleine Weile ist traurige Zeit, wenn das kleinkarierte Denken beim Grab endet. Aber wer wiedergeboren ist und den Worten Jesu vertraut, wer über das Grab hinaussieht, darf auch hören, nach der kleinen Weile muss die Ewigkeit der Freude eintreten. Schauen wir noch einmal in dieses Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern und kommen so zum dritten Schritt, das große Denken durch Kreuz und Auferstehung. 7-mal fällt der Ausdruck kleine Weile, griechisch Mikron, klein, geringfügig, daher unser deutsches Wort mickrig. Die kurze Zeit der Traurigkeit und Abwesenheit Jesu hat, Gott sei es gedankt, einen sehr guten Sinn. Vom Kreuz her schließt sich dieses Wort auf. Jesus muss weggehen, ans Kreuz gehen, leiden und sterben. In dieser kleinen Weile nimmt er alle Traurigkeit, ja auch alle Abwesenheit, Gottverlassenheit auf sich. Dort, wo er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort wird beantwortet, warum seine Abwesenheit gut für seine Jünger ist. Die kleine Weile vergleicht Jesus mit den Wehen einer Frau kurz vor der Geburt. Die Wehen können für die werdende Mutter äußerst schmerzhaft sein. Doch die Geburt kommt unvermeidlich. Man kann sie nicht unterdrücken. Das Kind muss zur Welt kommen. Die Stunde der Wehen, die Stunde der Bedrängnis muss kommen für die Jünger. Jesus meint mit der Stunde der Wehen und der kleinen Weile dieselbe Zeitspanne, die Zeit seiner Abwesenheit durch sein Leiden und Todsein. Er nennt zwar drei Zeiteinheiten, die kleine Weile, die Stunde und dann den Tag, aber die ersten beiden meinen die gleiche Zeit, die Trauer über seinen Tod. Dann aber der Tag, von seiner Auferstehung ab, von der Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern, seiner Himmelfahrt und der Sendung des Heiligen Geistes beginnt der Tag der ewigen Freude in der Begegnung mit unserem Herrn und Heiland. Am Ende des Kapitels spricht Jesus nochmals von der Stunde ohne das Bild der Geburt, sondern konkret von Verfolgung und Zerstreuung, aber Trost. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet. Ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dieses Getrostsein ist das große, das großgemachte Denken in der neuen Kreatur. Das große Denken, das weiß, wovon Jesus redet. In Kapitel 20 heißt es dann, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Wie ist das nun nach Ostern, nachdem Jesus aus dem Grab zurückgekehrt ist? Die Zeit geht ja weiter, Karfreitag und Ostern ist lange vorbei. Wir kennen Jesus als Sieger über Hölle, Tod und Teufel und hören aus der Schrift sein, es ist vollbracht. Dem Teufel, der alten Schlange, hat er durch Kreuz und Auferstehung den Kopf zertreten, aber der Leib dieser Schlange zuckt noch und schlängelt sich um unsere Beine. Karl Heim, ein großer evangelischer Theologe, gestorben 1958, sagte, ich gebe es frei wieder, Jesus hat bei seinem ersten Kommen dem Teufel das Recht auf den Menschen genommen. Und beim zweiten Kommen Jesu verliert der Teufel auch die Macht über den Menschen. Nun, heute, da der Teufel kein Anrecht auf uns hat, weil wir uns an Christus hängen, dürfen und können wir der Traurigkeit immer wieder gute Nacht sagen. Denn Traurigkeit macht unfähig zum Leben. Traurigkeit gehört zu Tod und Teufel. Traurigkeit macht das Denken kleinkariert, sodass wir den Herrn nicht verstehen. In dem Lied »Befiehl du deine Wege« heißt es, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente, der führet alles wohl. Die Freude aber gehört zu Christus und zur Auferstehung, zum Leben, zur Ewigkeit. In der Lesung haben wir es auch gehört. Jesus Christus habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Es bedarf nur ganz wenig, liebe Freunde, zur Freude und zur Rettung. Einfach dem Glauben, der in der Vergebung der Sünden den Herrn erkennt. Und das zeigt der folgende Erlebnisbericht aus Amerika. Während eines Bürgerkrieges im Staat Arkansas hatten unsere Soldaten an einem Ort hunderte von Zelten aufgerichtet, als plötzlich Scharlach, eine damals sehr gefürchtete Krankheit, ausbrach, an der viele unserer tapferen Jungen starben. Die Epidemie griff so sehr um sich, dass wir, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen, weiter unten im Tal einige Zelte aufschlugen und alle an Scharlach erkrankten Soldaten dorthin brachten. Ich war damals Krankenpfleger in dieser provisorischen Quarantänestation, wo sich die Kranken befanden. Eines Tages kam ich, also so dieser Bericht, an der Pritsche eines Schwerkranken vorbei. Es war ein Junge, der nicht mehr als 17 Jahre alt sein mochte. Er sah mich ängstlich an und sagte, ich fühle, dass ich sterben muss. Das Schlimmste ist aber, ich bin nicht bereit, Gott zu begegnen. Ich versuchte, den Jungen auf andere Gedanken zu bringen, doch es gelang mir nicht. Er berichtete, ich bin zu Hause kaum zum Gottesdienst gegangen, außer einmal, vor kurzem, als mich mein Freund dazu einlud. Während des Gottesdienstes wurde aus der Bibel gelesen. Da gab es einen Mann, ich glaube Nikodemus. Jesus sagte zu diesem Mann, dass er von Neuem geboren werden müsse. Ich erinnere mich noch gut an die Predigt und die Aussage, dass jeder von Neuem geboren sein muss, um in den Himmel zu kommen. Ich habe diese Worte zwar nicht verstanden, aber seitdem nicht mehr vergessen. Eines jedoch weiß ich, dass ich eine solche Wiedergeburt, von der Jesus zu diesem Mann sprach, selber noch nicht erlebt habe. Ich will so nicht sterben. Bitte rufen Sie doch schnell einen Pastor, der mir sagt, was ich tun muss, um für die Ewigkeit gerettet zu werden. Ich weiß, ich muss sterben, aber ich bin nicht bereit. So jammerte der junge Mann. Ich selber war damals noch ungläubig und kannte den Herrn Jesus noch nicht als meinen persönlichen Erretter und Herrn. Ich wusste selbst nicht, wie man gerettet und von Neuem geboren werden kann. Darum sagte ich zu dem schwerkranken Jungen, mach dir nur keine Sorgen drum, es wird schon alles gut werden. Denn wo soll ich jetzt so schnell einen Pastor rufen, der zu dir kommen könnte? Darauf verließ ich den Jungen, dem ich ohnehin nicht mehr helfen konnte, und eilte in die nächsten Zelte. Seine Worte waren mir jedoch zu Herzen gegangen und ließen mir keine Ruhe. Etwa nach einer Stunde kehrte ich zu dem Lager des Jungen zurück. Er sah mich mit traurigen Augen an und sagte, »Bitte rufen Sie doch jemand, der mir sagen kann, wie ich errettet werden und in den Himmel kommen kann, denn ich muss bald sterben.« »Nun, so werde ich den Arzt rufen«, erwiderte ich und eilte davon. Dieser machte sich sofort mit mir auf den Weg zu dem schwerkranken Jungen, der offensichtlich nicht mehr lange zu leben hatte. Ich hatte im Sanitätsdienst schon viele ähnliche Fälle erlebt. Als wir an sein Lager traten, blickte der Junge uns so liebevoll an, dass es mir durch und durch ging. Ich wusste, dass seine Zeit nur noch kurz bemessen war. Bevor wir ihn verließen, bedankte er sich bei dem Arzt und bei mir für die ihm erwiesene Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Nach einer Stunde kehrte ich zurück und glaubte, den Jungen bereits tot vorzufinden. Ich war überrascht, ihn noch lebend anzutreffen. Er hob die bereits vom Tode gezeichneten Augen empor und sagte erneut, ich sterbe und bin nicht von neuem geboren. Daraufhin wandte er sich noch einmal mit der Bitte an mich, selbst wenn Sie nicht an Jesus glauben, wollen Sie wenigstens jemand rufen, der mir sagt, wie ich gerettet und von neuem geboren werden kann, um in den Himmel zu kommen. Ich blickte ihn eine Weile an und spürte ihm seinen inneren Kampf ab, wie er in seinem Sterben diese eine Frage nicht los wurde. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ach, hätte ich dem Jungen die Frage nur beantworten und ihm sagen können, wie man in den Himmel kommt. Ich entfernte mich einige Schritte, ging jedoch zu dem Jungen zurück und sagte, mein Junge, ich weiß nicht, wen ich rufen könnte. Ich selber werde versuchen, dir zu helfen. Ich weiß zwar nicht, ob es überhaupt einen Gott gibt. Ich weiß auch nicht, ob es einen Himmel und eine Hölle gibt. Aber eines weiß ich, dass ich eine liebe Mutter hatte, die mir oft von Jesus erzählte und die viel für mich betete. Wenn es einen Himmel gibt, weiß ich, dass meine Mutter dort ist. Ich erinnere mich besonders an einen Vers in der Bibel, den sie mir oft vorlas und der, soweit ich weiß, im Johannesevangelium steht. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Meine Mutter sagte mir, du kannst dich nicht selber retten, aber Jesus ist für dich gestorben, um dich zu erlösen. Wenn du ihm deine Sünden bekennst und dein Leben übergibst, dann wird er dich von deinen Sünden reinwaschen. Langsam wiederholte ich nun mehrmals dem sterbenden Jungen immer wieder diesen einen Bibelvers, der mir noch in Erinnerung geblieben war. Mit schwacher Stimme begleitete mich der Junge, so hat Gott die Welt geliebt. Und nun höre, mein Junge, sagte ich zu ihm. Meine Mutter sagte mir, dass jeder, der an Jesus glaubt und sein Leben ihm übergibt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er schloss seine Augen, faltete die Hände und wiederholte mehrere Male die Worte, so hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, so hat Gott die Welt geliebt, seinen eingeborenen Sohn gab. Schließlich hielt er inne und betete mit klarer Stimme, Herr Jesus, danke, du starbst für mich. Bitte vergib mir meine Sünden. Hier hast du mein Leben. Ich glaube an dich. Danke, Herr Jesus. Nach einigen Minuten blickte er mich an und mit gebrochener Stimme flüsterte er, das ist die Wahrheit. Ich glaube es, dass Gott seinen Sohn für mich sterben ließ. Ich glaube an ihn. Er hat meine Sünden vergeben. Ich bin gerettet. Seine letzten Worte werde ich nie vergessen. Sie waren für mich wie ein Vermächtnis. Ihre Mutter hatte recht. Es ist die Wahrheit. Tun Sie, was Ihre Mutter Ihnen sagte. Und dann noch: Bitte erzählen Sie meiner Mutter, was Sie mir gesagt haben. Und sagen Sie ihr, dass Ihr Sohn in der Todesstunde gesagt hat: Das ist die Wahrheit. Ich beugte mich nieder und wischte dem sterbenden Jungen den Schweiß von der Stirn. Gleich darauf stieß er den letzten Seufzer aus, indem er sagte: Es ist die Wahrheit. In jener Stunde fanden zwei verlorene Sünder Gnade bei Gott. Ein sterbender Junge, der Frieden mit Gott suchte, und einer, der viele Jahre Gott davongelaufen war und nicht nach ihm fragte. Ich fiel auf meine Knie, während die Tränen nur so liefen, und ich schrie zu Gott, dass auch mir diese Gnade zuteil werden möge, wie sie jener sterbende Junge erlebt hatte. Der Junge hatte recht. Es ist die Wahrheit. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Soweit dieses Zeugnis aus dem Amerika des 19. Jahrhunderts. Letztes Wochenende hat dieses Zeugnis mir ein älterer Herr in die Hand gedrückt. Ich wollte es Ihnen nicht vorenthalten. Wer immer diesen Schritt vollzogen hat, wie dieser 17-Jährige auf dem Sterbebett, für den ist die kleine Weile der Traurigkeit vorbei und der lange Tag der Freude beginnt. In äußerst bedrängter Lage hat dieser Junge im Wort Gottes, und es waren nur 2, 3 Verse, den Rettungsanker gefunden für die Seligkeit, für die Ewigkeit. In den Endzeitreden Jesu nach Matthäus findet sich der schöne Satz, dass der Herr um der Auserwählten willen diese Zeit verkürzt hat, weil sonst kein Mensch selig werden würde. Der Herr macht sozusagen die Langeweile zur Kurzweile. So können auch Jahre der Krankheit, Jahre der Einsamkeit oder im Gefängnis rasch vergehen. So konnten für Jakob die 7 Jahre der Arbeit um seine geliebte Rahel und dann um Lea vergehen wie 7 Tage. Das große Denken lässt die kurze Weile der Traurigkeit froh werden. Jesus spricht dabei ausdrücklich vom Herz. Im Vers 22 sagt er: Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Nicht ein wenig Make-up oder eine Anspannung der Mundwinkel nach oben ist das Entscheidende, sondern dass das Herz verwandelt wird. Es ist Realismus, was Jesus seinen Jüngern mitgibt, nicht eine Ablenkung. Ihr habt Traurigkeit. Er sagt nicht, es wird schon alles nicht so schlimm werden, sondern in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Richtet sich der Glaube einmal wirklich auf Christus, den Gekreuzigten, der für die Schuld starb, dann brauche ich vor Gott nicht mehr zu fliehen. Die Schuld ist bezahlt. Und richtet sich der Glaube wirklich auf Christus, den Auferstandenen, dann weiß ich, dass auch meine jetzige Lage nur eine kleine Weile ist, die vorübergeht wie die Wehen einer Geburt. Das Schönste kommt noch. Ja, es ist schon da in der Vergebung der Sünden. Denn wo Vergebung der Sünden sind, ist, da ist Leben und Seligkeit, sagt Luther im kleinen Katechismus. Die kleine Weile hat, wie der Bericht von dem sterbenden 17-Jährigen zeigt, einen dreifachen Sinn. Sie verlangt, dass Gott selber uns bewahrt. Sie schenkt Bewährung auf unserer Seite und bei uns die Erkenntnis, dass es Wahrheit ist, die Bewahrheitung seiner Verheißungen. Bewahrung, Bewährung und Bewahrheitung. Am Ende steht die Wiederkunft des Herrn. wie er nach 3 Tagen von den Toten wieder auferstanden ist, wie er gesagt hat, so wird er nach der heutigen kleinen Weile zurückkommen wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Blitz vom Osten bis zum Westen, der von allen Menschen gesehen wird. Dann beginnt sein herrliches Reich sichtbar. Dann werden die Gläubigen ihm entgegengerückt. Die kleine Weile der Traurigkeit ist vorbei. Werft euer Vertrauen nicht weg, sagt der Hebräerbrief, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. So zitiert der Hebräerbrief aus dem Propheten Habakuk und schließt: Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und den Glauben aufgeben, sondern solche, die glauben und das Leben, die Ewigkeit gewinnen. Amen.